Sei guten Mutes, denn wir haben Gottes Wort. Abraham Lincoln wurde mal dabei erwischt, wie er die Bibel gelesen hat. Und erwischt dabei, musste er jetzt irgendeine Reaktion dazu zeigen. Und hat voller Sicherheit hat er dem Menschen geantwortet und hat gesagt: Pass mal auf, nimm einfach alles, was du kannst aus diesem Buch über Vernunft und Glauben und du wirst ein besseres Leben haben und du wirst sterben als ein glücklicher Mann. Ich habe vor ein paar Wochen bei der Ralf Gerl hier in Berlin, vielleicht kennen einige von euch den noch, der ist hier in der Berliner Campusgruppe Christ gewesen, als ich 1997 mich hier bekehrt habe und der wohnt jetzt in Berlin, er wohnt in München, er hat damals in Berlin gewohnt. Und ich habe ihm so ein bisschen von meiner Beziehung mit Gott erzählt. Man muss dazu wissen, dass wir uns das letzte Mal eigentlich tief unterhalten haben, das war 1998, bevor er nach Ljubljana aufs Missionsteam gegangen ist. Also es ist ein paar Jahre her gewesen. So, aber dann saßen wir hier zusammen am Tisch und ich konnte mit ihm wirklich von Herz zu Herz reden, als wenn wir uns gestern das letzte Mal gesehen hätten. Und ich habe ihm erzählt, wie ich mich im Moment wirklich so mit Gott fühle, dass ich ihm alles ausdrücken kann, dass ich sehr ehrlich mit ihm sein kann im Gebet. Aber dass es mir schwerfällt, ihm wirklich zuzuhören und die Bibel zu so in dem Maße zu lesen, wie ich es als junger Christ verschlungen habe. Ja? Dass ich so heutzutage mehr so diesen Wunsch spüre, wenn ich morgens meine Bibel aufschlage, so komm Gott, gib mir jetzt ein, zwei Verse, die für heute wichtig sind und dann ist gut, kurz und knackig bitte, so komprimiert. Ja. So und diese Geduld wirklich zuzuhören, wie irgendwie mir ein bisschen verloren gegangen ist. Und insbesondere auch keine Lust verspüre, mich auf eine kontroverse Diskussion mit Gott einzulassen und vielleicht mal was Schwieriges auszustudieren oder so, ja. Und seine Augen, ja, so, die haben auf einmal angefangen so zu leuchten und ich habe so eine Energie dabei bei Ralf gespürt. Und er hat einfach erzählt von seiner Beziehung mit Gott, von den guten und von den schlechten Zeiten. Und er hat erzählt, wie ihm die Bibel einfach in allen Momenten immer wieder Kraft gibt. Und er hat mir sogar von einer Situation berichtet, wo er das abends, kam er aus irgendwelchen Gründen eben nicht dazu, die Bibel zu lesen, und er hat abends es richtig körperlich gespürt, dass da irgendwas geht's mir nicht gut, ich fühle mich irgendwie schlecht. Also jetzt nicht im Sinne schuldig, sondern wirklich so im Sinne von, er hat das Wort verschleimt benutzt, ich fühle mich verschleimt, ja. Und dann ist ihm erst später eingefallen, Mensch, stimmt, ich habe heute Morgen das erste Mal nach so vielen Monaten nicht das Wort gelesen. Und das hat mich so beeindruckt, wirklich so, wie er so verwurzelt und verbunden ist. Ja. Und ich saß einfach nur da und ich habe es aufgesaugt. Ja. Und mir ist wieder klar geworden, es geht hier wirklich um eine lebendige Beziehung. Wie in der Ehe. Es gibt gute Zeiten und es gibt schlechte Zeiten. Ja. Und der Unterschied ist zur Ehe, dass es zwar auch so ist wie in guten, wie in schlechten Zeiten, aber nicht bis der Tod uns scheidet, sondern bis der Tod uns für immer vereint. So, es geht also heute um Psalm 119, weil Ralf hat mir begeistert vom Psalm 119 erzählt und hat mich ermutigt, den auszustudieren. Das habe ich gemacht und würde euch gerne heute da ein paar Sachen mitgeben. Für die von euch, die noch nicht so lange die Bibel erforschen, Psalm 119 ist das längste Kapitel in der gesamten Bibel. Es ist sogar das einzige Kapitel in der Bibel mit einer dreistelligen Verszahl. 176 Verse. Und interessanterweise gibt es immer so einen Block von 8 Versen. Und jeder Block, beginnt jedes Wort dieses Satzes mit dem gleichen Buchstaben. Also es geht los, des hebräischen Alphabets natürlich, ne? Also es geht los, die ersten 8 Verse beginnen alle mit Aleph. Die nächsten 8 Verse beginnen alle mit Bet. Und so arbeitet sich der Autor, ich vermute, dass es David war, also wir wissen es nicht besser, deswegen gehe ich erstmal davon aus, dass David diesen Psalm geschrieben hat. So arbeitet sich David durch das komplette hebräische Alphabet durch. 22 Buchstaben. Das ist ein ganz schönes Ding. Also ich meine, die Lyriker unter uns, die würden es im deutschen Alphabet vielleicht mit dem Buchstaben A schaffen. Mal so 8 Verse über das Wort Gottes zu schreiben, ohne dass man sich wiederholt. Das ist eine Herausforderung, weil von diesen 176 Versen, da ist keine Wiederholung. Er benutzt zwar manchmal das gleiche Wort, aber immer wieder in einem neuen Kontext. Immer wieder neu, immer wieder eine frische Bedeutung. 176 Mal. Und das musst du mal machen für einen Buchstaben im Deutschen. Ja? Also vielleicht wirklich, wenn wir so einen Poeten hier haben, der schafft es vielleicht fürs A. Ne? Also fällt mir jetzt kein Beispiel ein, aber er würde vielleicht 8 Sätze hinbekommen, um wie toll das Gottes Wort ist, mit dem Buchstaben A beginnen. Aber für alle 26? Für Y? Für Q? Da hätte ich so meine Bedenken. So, Gottes Wort in guten Zeiten. Schlag mal bitte auf Psalm 119, Verse 13 bis 19. Ich will mit meinen Lippen erzählen alle Weisungen deines Mundes. Ich freue mich über den Weg, den deine Mahnungen zeigen, wie über großen Reichtum. Ich rede von dem, was du befohlen hast und schaue auf deine Wege. Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Er sagt hier, ich freue mich über den Weg, den deine Mahnungen zeigen, wie über großen Reichtum. Schon mal Lotto gespielt? Schon mal gehofft, großen Reichtum zu erwerben? Die Millionen Euro, die dich endlich finanziell unabhängig macht. Oder die monatliche Rente, wo du dir nie wieder Gedanken machen musst um deinen Job. Endlich Sicherheit. Und stell dir vor, es ist Samstagabend und du machst den Fernseher an und die erste Zahl passt. Und ja, okay, das ist nicht so ungewöhnlich. Die zweite Zahl passt und die dritte Zahl passt. Und du weißt, oh, vielleicht kriege ich ja diesmal endlich mal meinen Einsatz wieder rein. Und dann passt die vierte Zahl und du wirst irgendwie ein bisschen zitterig auf deinem Stuhl und wirst aufgeregt innerlich. Du spürst, wow, was passiert hier? Und dann kommt die fünfte Zahl und du weißt, wow, mein Leben wird sich verändern. Und dann kommt die sechste Zahl und du denkst so, krass, es ist wirklich geschehen. Und vielleicht kannst du das ein bisschen nachfühlen, dieses innerliche, dieses Gefühl, wow, da ist jetzt wirklich was, ne, da ist was passiert, was Großartiges. Wie über großen Reichtum können wir uns über die Schrift freuen. Und es ist gar nicht so weit hergeholt, die Metapher. Weil vielleicht hast du das schon mal erlebt, morgens deine Bibel zu lesen und du lest einen Vers, der genau auf deine Situation passt. Und du weißt, das war jetzt kein Zufall. Das war kein Zufall, dass ich das gelesen habe. Ich erlebe das manchmal. Und dann habe ich richtig so eine Gänsehaut, kann ich da bekommen. Oder so richtig so einen Schauer bekomme, weil wow, hier passiert gerade was Mystisches. Gott greift ein in meinem Leben. Er hat mir was zu sagen. Er redet wirklich mit mir. Und das ist ein Gefühl wie über großen Reichtum. Das ist wirklich ein Gefühl wie über großen Reichtum. Oder wenn du das erlebst, du sitzt mit jemandem zusammen und ihr studiert die Bibel und er ist sich noch nicht ganz sicher, ob er jetzt Gott wirklich vertrauen möchte. Und dann Stück für Stück merkst du und erlebst du, wie Gottes Wort ein Herz verändert. Wie ein hartes Herz weich wird. Wie jemand, der sich vielleicht früher gar nicht für Gott interessiert hat, auf einmal anfängt, mit Gott zu reden. Gott ernst zu nehmen, sein Leben sogar zu verändern auf Grundlage von dem, was Gott in der Bibel sagt. Und das fühlt sich großartig an. Dafür würde ich eine Menge Reichtum geben, um das zu erleben. Das ist mir mehr wert als Reichtum, als Geld, sowas zu erleben. So hat David sich gefühlt, so können wir uns fühlen, wenn wir uns in Gottes Wort eintauchen. Aber es geht weiter. Im Vers 14 sagt er, ich freue mich über den Weg, den deine Mahnungen zeigen, wie über großen Reichtum. Ich rede von dem, was du befohlen hast und schaue auf deine Wege. Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Hier ist ein interessantes Prinzip, was du eigentlich immer wieder auch in der Welt, wie Gott die Welt einfach gebaut hat, wiederfindest. David sagt hier, er redet von dem, was Gott befohlen hat, er schaut auf Gottes Wege, er hat Freude an seinen Satzungen und er vergisst die Worte nicht. Und das ist eine Sache, die Also mir ging das 2014 so. Ich arbeite ja da in recht komplizierten Liquiditätsrisikokontrolling. Und 2014 hatte sich eine neue EU-Behörde überlegt, da uns mal mit tausenden Seiten von neuen Gesetzestexten zu überschütten. Ja, und irgendwie meine ganzen Kollegen, die saßen alle da und dachten, ach komm, lassen wir erstmal auf uns rankommen. Das ist erstmal EU, wer weiß, ob das alles so passiert. Und ich habe damals aber gedacht, nee, das wird geschehen, das kommt auf uns zu. Die Welle, die kannst du jetzt hier nicht mehr aufhalten. Und ich habe überlegt, nee, du musst darüber reden. Du musst darüber reden, um das zu verstehen. Ja. Und dann habe ich mir einfach Leute gesucht, die ein ähnliches Halbwissen hatten wie ich über diese ganze Thematik und habe immer versucht, da im Gespräch zu bleiben und darüber zu reden, über diese Dinge, einfach um sie zu verstehen, damit ich sie nicht vergesse und dann das irgendwie einen Sinn macht. Und in dieser Phase habe ich irgendwann sogar Freude an diesen ganzen Gesetzestexten. Das könnt ihr euch bestimmt nicht vorstellen, aber ich habe tatsächlich ein bisschen Freude empfunden, weil ich es eben verstanden habe. Und weil ich verstanden habe, weil ich irgendwie was auch gemerkt habe, ich kann anderen Leuten auf einmal was erklären, was ihnen wirklich gut tat, also was sie vorher nicht verstanden hatten. Ja. Und das ist ein Prinzip, das kannst du auf alle Lebensbereiche übertragen. Ob es Ernährung ist oder ob es Autos sind oder was auch immer dein Hobby ist. Aber betrifft eben auch Gottes Wort. Wenn Gottes Wort für dich manchmal kompliziert ist, wenn es schwierig ist, wenn es Themen sind, die, wo du denkst, so meine Güte, dann such dir jemand, der ein ähnliches Halbwissen hat wie du, weil niemand von uns versteht das komplett, die Bibel. Ne? Aber andere Leute haben vielleicht ähnliche Interessen über bestimmte Themen. Und wenn man sich darüber austauscht, dann sickert es tief und es prägt sich ein und man vergisst es nicht mehr so leicht. Und in diesem Prozess spürt man auf einmal, wow, das macht ja auch Freude. Das macht ja auch Freude, darüber zu reden. Ich kann anderen Leuten sogar was geben damit. Und ich glaube, das ist so ein grundsätzliches Prinzip, was man eben überall übertragen kann, aber eben auch auf Gottes Wort. Im Vers 17 geht es dann weiter. David betet, tu wohl deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort halte. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Ich bin ein Gast auf Erden. Verbirg deine Gebote nicht vor mir. David setzt seinen Weg hier mit Gott fort, indem er ihn einfach auch bittet, öffne mir die Augen, zeig mir deinen Weg. Weil nicht immer ist es so einfach, selber alles aus dem Wort zu verstehen, aber er ist in der Kommunikation mit Gott. Und dann im Vers 19 beginnt, aus meiner Sicht, ist eigentlich so der erste Höhepunkt von diesem Psalm. Er sagt hier, ich bin ein Gast auf Erden, verbirg deine Gebote nicht vor mir. Ich glaube, wenn man in einer intimen Beziehung mit Gott ist, kann man es wirklich irgendwann vom Herzen erfassen, dass diese Welt nicht das Ende aller Dinge ist. Es reicht nicht als Kraft, um in dieser Welt zu bestehen, wenn du das nur intellektuell verstehst. Wenn du irgendwann intellektuell entschieden hast, ja, ich glaube, es gibt einen Himmel beziehungsweise mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt es wahrscheinlich einen Himmel. Und um sicher zu gehen, dass, falls es einen Himmel gibt, gehe ich mal lieber sonntags nochmal in die Kirche, dann kann mir ja nichts passieren. Dann bin ich ja abgesichert, habe meine Versicherung abgeschlossen. Das wird nicht reichen, um in diesem Leben den Glaubenskampf zu Ende zu führen. Dafür haben wir zu mächtige Feinde. Und da rede ich nicht von IS oder irgendwelchen Terroristen oder so. Ich rede hier von himmlischen Mächten, die sich gegen dich stellen und die dich daran hindern wollen, diesen Lauf zu vollenden. Wir brauchen ein tiefes emotionales Verständnis davon, eine Sehnsucht in unserem Herzen, dass da wirklich was kommt, was über diese Welt hinausgeht. Und diese innerliche Stärke, dieses innerliche Gefühl, das wird dich durchbringen, das wird dich tragen, auch in diesen schwierigen Zeiten. Das muss ich natürlich ergänzen mit dem Kopf. Das sollte irgendwie konsistent sein. Aber du brauchst beides. Du brauchst auch diese innerliche Gewissheit. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Ich glaube, egal ob Atheist oder gläubiger Mensch, jeder fühlt so dieses, boah, das kann doch nicht, dass das irgendwie ein Weg ist hier, dieses Ich. Das fühlt irgendwie jeder zum bestimmten Maß. Aber die Industrie ist eben darauf angelegt, das uns zu verkaufen, dass es sozusagen um diese Zeitspanne geht, dass es in diese Zeit nur geht. Und so ist es eben häufig, dass wir auch dieser Lüge glauben, die Ewigkeit ist jetzt diese Lebensphase meines Lebens. Ja, so wie ich jetzt eben gerade hier mit meinen 40 bin, das wird ewig so andauern. Oder irgendwann merken wir, oh nee, ich bin ja doch älter geworden, bin kein Campusstudent mehr, bin ja auf einmal, was weiß ich, am Ende meines Berufslebens oder irgendwann sogar Rentner. Und wir sind überrascht davon auf einmal, dass diese Phasen kommen. Ja, und dann sind wir auch überrascht, wenn der Tod kommt. Dabei ist es eine hundertprozentige Gewissheit, dass unser Leben so verlaufen wird. Und doch überrascht es uns. Und ich glaube, viel hat damit zu tun, dass wir diese Ewigkeit einfach immer so sehr auf diesen Moment hier fokussieren und denken, ja, die Ewigkeit ist jetzt gerade diese Phase meines Lebens. Ist es nicht. Die Ewigkeit ist viel, viel, viel größer. Und dass es darum geht, das zu erfassen, diese Unendlichkeit von Gott in unseren Herzen Raum zu geben. Ich bin ein Gast auf Erden, verbirg deine Gebote nicht vor mir. Gottes Wort in schlechten Zeiten. Vielleicht hast du auch so Verwandtschaft. Bei mir ist es häufig so, wenn die, also die sind nicht gläubig, und wenn die dann so mitbekommen, dass es bei mir auch Probleme gibt oder dass ich mir Sorgen mache, dann sind die häufig so, na, wieso machst du dir Sorgen? Du hast doch deinen Glauben, es muss doch alles gut sein. Ja, und ich bin immer so, ja toll, ganz tolle Sache. Leid ist bei den Gläubigen genauso wie bei den Ungläubigen. Christian hat mal zu mir gesagt, das wäre sonst sogar unfair, wenn Gott sozusagen die Gläubigen irgendwie bevorzugen würde, ja, uns irgendwie abschirmen würde von dem Schmerzen, dann würden ja alle nur noch gläubig werden, um sozusagen diesen Nutzen daraus zu ziehen. Und das kann es ja nicht sein, ja. Deswegen, wir müssen das gleiche Level an Leid ertragen wie die Menschen, die nicht Gottes Wort kennen. Das sind andere Schmerzen und wir haben auch einen anderen Umgang damit. Wir können dafür sorgen, dass dieses Leid unser Herz nicht hart macht. Das ist ein Riesenvorteil. Das ist der entscheidende Unterschied, dass das Leid unser Herz nicht hart macht, sondern wir in unserer Demut sogar wachsen können, Gott gegenüber, in unserer Demut der Ewigkeit gegenüber. Ich lese euch mal ein paar Verse vor, die sehr intensiv ausdrücken, dass hier David sehr wohl mit Leid auch konfrontiert war. Vers 25. Meine Seele liegt im Staube, erquicke mich nach deinem Wort. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Meine Seele liegt im Staube, erquicke mich nach deinem Wort. Staub bringe ich immer in Verbindung mit, wenn ich meine Wohnung irgendwann mal die Möbel umräume. Die Couch wird an einen anderen Ort geschoben und auf einmal guckt man hinter die Couch und obwohl man immer gesaugt hat, sieht man da auf einmal so einen dicken, fetten Schicht. Ja? Und er sagt hier, meine Seele liegt im Staube. Das ist so dieses Bild, ich würde mich jetzt in diese Schicht da so reinwälzen und mir das mal so richtig gut gehen lassen und die Flocken, die kleben auf meiner Haut. Ne? So eklig. So zerschlagen fühlt sich David hier. Meine Seele liegt im Staube. Erquicke mich nach deinem Wort. Oder Vers 28. Ich gräme mich, dass mir die Seele verschmachtet. Stärke mich nach deinem Wort. Vers 50. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Vers 71. Es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Gebote lerne. Das sind auch schon wieder so Verse, wo man so spürt, wie ein gläubiger Mann mit diesem Elend umgehen kann. Es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Gebote lerne. Ich glaube nicht, dass jedes Elend immer dazu da ist, dass Gott uns jetzt ein Zeichen gibt oder so. Das kann sein, aber das ist nicht mein Gottesbild. Aber was ich glaube, ist, dass jedes Leid, was geschieht, Elemente in sich hat, die dich in deiner Beziehung mit Gott näher bringen können. Das ist, was ich glaube. Und dass Gott alles benutzen kann, was in deinem Leben geschieht, um dir den nächsten Schritt in eurer Beziehung zu ermöglichen. Und vielleicht ist es sowas, dass du wirklich sehr zu einem Punkt kommst, wo du sagst, es ist gut für mich, dass Gott mich gedemütigt hat, damit ich seine Gebote lerne. Oder was ich in Vers 50 gelesen habe, das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Vielleicht ist es in deiner nächsten schwierigen Lebensphase einfach, dass du lernst, wirklich jetzt du und Gott, ihr beide zusammen, egal wer mit dir geht, Egal ob Ehepartner oder nicht, egal ob gute Freunde oder nicht, du und dein Gott, ihr geht da zusammen durch. Vielleicht ist das der nächste Schritt in deiner Beziehung mit Gott. So, jetzt bin ich schon beim dritten Punkt meiner Predigt. Wir hatten ja gute Zeiten, wir hatten schlechte Zeiten und vielleicht fragst du dich, Mensch, ist doch noch gar nicht so spät und jetzt schon beim dritten Punkt. Ja, ich glaube, dass in dieser Hochzeitsformel, so wie in guten, so in schlechten Zeiten, bis dadurch scheidet, dass da was ganz Wichtiges fehlt. Der Alltag. Der Alltag. Und der Alltag nimmt, wie wir alle wissen, den meisten Raum eigentlich ein. Und deswegen werde ich jetzt auch den größten Teil zum Schluss über den Alltag sprechen. Es geht los, dass wir, wie der Psalm eigentlich schon beginnt. Schaut mal. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Du hast geboten, fleißig zu halten, deine Befehle. O, dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. Ist dir was aufgefallen? Er wechselt hier in seiner Beziehung mit Gott schon in den ersten 5 Versen, sieht man hier einen Umbruch. Und zwar, während er ganz am Anfang noch über Gott in der dritten Person redet, so, ja, Gott, ne, also wohl denen, die untat, die im Gesetz des Herrn wandeln, wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten. Und auf einmal kommt dieser Bruch im Vers 4 und es heißt, du hast geboten, fleißig zu halten, deine Befehle. Oh, dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. Es tut sich was. Ne? Also er startet eigentlich mit einer relativ distanzierten Sicht auf Gott. Und er kommt zu einem Punkt, wo er auf einmal merkt, wow, ich und Gott, wir können uns hier wirklich Auge in Auge gegenüber übertreten. Wir können miteinander reden. Da ist was passiert. Das Gleiche findest du in vielen anderen Psalmen. Ich habe das mal im Psalm 23, hatte ich auch schon mal in der Predigt erwähnt. Da ist es so ähnlich, dass eigentlich dass er am Anfang über Gott in der dritten Person redet, er distanziert und auf einmal in diesem finsteren Tal wechselt er dann zum Du. Und so ähnlich ist das hier auch im Psalm 119, dass er diesen Sprung hinbekommt zu einer Intimität mit Gott, die am Anfang nicht da war. Dann im Vers 20 heißt es hier, meine Seele verzehrt sich vor Verlangen nach deinen Ordnungen alle Zeit. Meine Seele verzehrt sich vor Verlangen nach deinen Ordnungen alle Zeit. Verzehrt sich deine Seele? Nach Gottes Wort? Alle Zeit? Vielleicht spürst du es nicht. Aber ich spüre es auch nicht immer, sage ich ganz ehrlich. Aber ich glaube, dass unabhängig davon, was wir wahrnehmen, dass sich unsere Seele nach Gottes Wort, wie heißt es hier, verzehrt. Weil, warum glaube ich das? Jeder von uns hat diese Sehnsucht danach, nach mehr Glauben. Wenn wir Prediger einladen nach Berlin und die fragen dann immer, na, was sollen wir denn predigen, über welches Thema? Was fast immer kommt von Geschwistern ist, ja, über Glauben. Macht mal was über Glauben, dass unser Glaube stärker wird. Ne? Weil das so ein tiefes Bedürfnis in uns ist, einfach mehr dieses Vertrauen zu Gott zu haben. Oder Hoffnung, ne? Dass du einfach Hoffnung hast, hey, es geht weiter mit meinem Bibelkreis, in meiner Ehe, mit meinen Freundschaften, mit dieser Gemeinde. Ich habe Hoffnung, es wird gut. Ne? Oder Liebe. Dass du dieses Gefühl, wow, ich kann wirklich lieben, ohne Angst haben, verletzt zu werden. All diese Themen, das sind eigentlich, danach verzerrt sich deine Seele. Und wir sind aber nicht immer im Touch damit. Wir merken das nicht immer. Aber unsere Seele verzerrt sich danach. Und wenn du es denn bekommst, weil dir irgendjemand mal wieder gezeigt hat, du bist bedingungslos geliebt. Und auf einmal merkst du innerlich so, oh, das hat ja gut getan. Das war jetzt mal toll, ne? Aber das zeigt eigentlich nur den Durst deiner Seele nach Gottes Wort. Nach diesem Zuspruch, bedingungslos geliebt zu sein, Hoffnung zu haben, Glauben zu haben. All diese Dinge, die Gott dir geben möchte. Vers 26. Ich erzähle dir meine Wege und du erhörst mich. Lehre mich deine Gebote. Lass mich verstehen den Weg deiner Befehle, so will ich reden von deinen Wundern. Was mich hier bewegt ist, wie David in der Kommunikation mit Gott ist. Schaut mal, er sagt zu Gott, ne? Ich erzähle dir meine Wege. Ich erzähle dir mal, was heute so los war bei mir. Hast du mitbekommen, wie mich das geärgert hat? Aber hast du auch gesehen, wie mich das gefreut hat? All diese Dinge, die den normalen Alltag beschreiben, das kann man, können wir Gott erzählen. Ich erzähle dir meine Wege. Und du erhörst mich. Lehre mich deine Gebote. Lass mich verstehen den Weg deiner Befehle. Nicht nur, dass David erzählt und Gott hört zu, sondern David wechselt dann auch bewusst die Rolle, dass er dann sagt, dann jetzt erzähl du mir mal, lehr mich mal deine Wege. Also es ist wirklich so eine lebendige Kommunikation, wie man sich das von einem Freund wünscht. Man kann erzählen, man hört zu, man ist aufmerksam miteinander. So kann unsere Beziehung mit Gott aussehen. Vers 36. Neige mein Herz zu deinen Mahnungen und nicht zur Habsucht. Das finde ich klasse, dass David hier ganz ehrlich mit Gott über seine Versuchungen redet. Was war denn für David Habsucht? Für David Habsucht eine Versuchung war. Wie kann sich das, also wenn es David war, ich vermute es jetzt einfach mal. Vielleicht war es der Wunsch, doch irgendwann mal Anerkennung zu bekommen. Vielleicht war das seine Habsucht, wo er gesehen hat, Mensch, da will ich irgendwas haben, Anerkennung vor den anderen in meiner Gruppe, in meinem Land. Oder Habsucht nach noch mehr Frauen, ne? Oder überhaupt nach einer Frau. Ich weiß nicht, ob er damals schon verheiratet war, aber dieses, ich brauche was, ich will haben. Ja, vielleicht war das seine Habsucht. Wir wissen es nicht genau. Aber er hat diese Habsucht in sich gespürt, dieses Gefühl, ich kann nicht loslassen. Ich kann nicht wirklich mich davon frei machen, sondern ich bin süchtig nach etwas zu haben. Ich muss irgendwas haben. Und er hat mit Gott darüber geredet und gesagt, mach mich frei von, oder neige mein Herz zu deinen Mahnungen und nicht zur Habsucht. Er hat ehrlich mit offen mit Gott über seine Versuchung geredet. Und ich finde es auch bemerkenswert, dass er Gott nicht einfach nur bittet, nimm das weg von mir, die Habsucht, sondern eigentlich so dieses, neige mein Herz zu deinen Mahnungen, also hin zu etwas. Ja, das ist ja ganz wichtig bei einer Umkehr, dass du nicht von etwas weg umkehrst, sondern immer zu etwas hin umkehrst. Du brauchst ein Ziel, was du möchtest. Und David war ganz klar, hey, neige mein Herz zu deinen Mahnungen. Ja, also zu deinem Wort, neige mein Herz dahin. Weil wenn es dahin sich neigt, dann interessiert mich diese Habsucht und all die anderen Dinge interessieren mich dann eigentlich auch nicht mehr so. Vers 37, das ist die nächste Anfechtung für David. Er sagt, wende meine Augen ab, dass sie nicht sehen nach unnützer Lehre und erquicke mich auf deinem Wege. Was war das wohl für eine unnütze Lehre, von der David hier redet. Was könnte das gewesen sein? Keine Ahnung, wissen wir nicht mehr. Was wir wissen, dass es im ersten Jahrhundert und im zweiten Jahrhundert gab es eine Menge unnütze Lehre. Also im Neuen Testament finden wir diese Gnostiker, wo die Apostel, also die Gnostiker, ich weiß nicht, ob ihr euch damit schon auseinandergesetzt habt, das sind im Grunde genommen immer so dieses, wenn Johannes so ganz intensiv schreibt, ja, Jesus war wirklich im Fleisch und alle, die das Gegenteil behaupten, die lügen und so. Das sind eigentlich immer so diese Strömungen der Gnostiker. Die Gnostiker waren, die hatten gedacht, die haben so spezielles Wissen. Ne? Gnosis ist Wissen, deswegen hießen die Gnostiker. Ein Wissen, was nur sie haben, was Gott ihnen speziell gegeben hat, was sie sozusagen bedeutsamer macht als den Rest der christlichen Gemeinde. Und die Apostel haben gesagt, nee, nichts mit spezielles Wissen. Und haben ganz klar, da sehr deutlich dagegen Stellung bezogen im Neuen Testament. Im zweiten Jahrhundert findest du ein ähnliches Phänomen mit den Montanisten. Es gab damals dann so eine Gruppe von Christen, ja, die sich, die dachten, Mensch, der Heilige Geist redet aber zu mir auf eine besondere Art und Weise. Und mir offenbart ja einfach Dinge, die sind so noch nicht in der Bibel aufgeschrieben. Das sind neue Gebote, neue Dinge, die wir auch beachten sollten als Gemeinde. Neue Regeln. Und ich bin jetzt hier der Empfänger und ich teile euch das jetzt mit. Und diese Montanisten, die wurden von den Kirchenvätern, also die ganz stark bekämpft, weil gesagt wurde, nein, Schluss, wir haben Gottes Wort, das ist unsere Offenbarung und darauf hören wir auch. Und es ist toll, dass du eine gute Beziehung mit dem Heiligen Geist hast, aber nichts mit extra Offenbarung nur für dich, sondern wir verlassen uns auf die Schrift, auf das, was Gott uns gegeben hat. Ja, das waren die Montanisten. Und ich weiß nicht, was es für dich heute ist, aber ich bin sicher, dass es auch für dich Dinge gibt. Ich meine, ich spüre manchmal die Anfechtung, man kriegt wieder irgendwas mit, irgendwas Cooles, was, wo man so denkt, so wow, das hat noch keiner gehört. Wenn ich das hier ein bisschen rumerzähle, da bin ich aber hier, ne, dann kann ich was erzählen, was noch keiner weiß. Und das kann eine Anfechtung sein, sich so zu erheben und was Besonderes zu sein, diese besondere Lehre zu haben. Ne? Und David sagt, wende meine Augen ab, dass sie nicht sehen nach unnützer Lehre und erquicke mich auf deinem Weg. Am Ende wird immer der Test sein, ob diese Lehre nützlich ist oder nicht nützlich ist, wird immer sein, wie beeinflusst sie dein Leben? Führt sie zu mehr Liebe? Führt sie dazu, dass wir einander wirklich aufrichtiger begegnen, liebevoller miteinander umgehen, barmherziger miteinander sind? Und wenn das der Weg ist, dann ist es vielleicht eine hilfreiche Lehre, es ist eine nützliche Lehre, weil sie passt dann zum Rest der Bibel. Was hatte ich noch? 109. Mein Leben ist immer in Gefahr, aber dein Gesetz vergesse ich nicht. Das ist ein Vers, auf den hat Ralf mich aufmerksam gemacht. Der klingt erstmal unspektakulär. Man liest das so, mein Leben ist immer in Gefahr, aber dein Gesetz vergesse ich nicht. Hat's was mit mir zu tun? Naja, eigentlich so bedroht fühle ich mich jetzt nicht. Also vielleicht irgendwie im Dezember mit diesem Terroranschlag, aber eigentlich grundsätzlich hier so in Deutschland, mein Leben immer in Gefahr, kann man so nicht sagen, ne? So, und dann hat Ralf mich mal darauf hingewiesen, dass es hier eigentlich in einer wörtlichen Übersetzung was ganz anderes steht. Wörtlich steht hier, ständig nehme ich mein Leben in die eigene Hand. Aber dein Gesetz vergesse ich nicht. Also der erste Teil, der hatte wörtlich ursprünglich mal ein ganz anderes, also sieht man auch noch so, wenn man die hebräischen Texte anguckt, ständig nehme ich mein Leben in die eigene Hand. Und das hatte damals die Bedeutung, dass das Leben ständig in Gefahr ist. Weil wenn du dein Leben in die eigene Hand nimmst, dann ist es schwierig, ne? Dann ist es in Gefahr. Also das gab diese synonyme Bedeutung. Aber heute für uns, ich finde, das passt doch so viel besser auf unsere Situation. Ständig nehme ich mein Leben in die eigene Hand. Na klar, aber dein Gesetz vergesse ich nicht. Das passt doch eigentlich. Ja? Da kann man sich auch jeder mit uns mit identifizieren und sagen, nee, so soll es nicht sein. Ich will mein Leben nicht in die eigene Hand nehmen. Ja, ich nehme Verantwortung an für die Dinge, die Gott mir gegeben hat. Aber am Ende liegt mein Leben in Gottes Hand. Ja. 148 zum Schluss. Ich wache auf, wenn es noch nachts ist, nachzusinnen über dein Wort. Worüber denkst du nach, wenn du nachts aufwachst? Vielleicht wachst du ja nachts nicht auf. Vielleicht gehörst du zu den gesegneten Menschen, die durchschlafen können. Ich gehöre leider nicht dazu. Bei mir ist oft, gerade wenn emotional intensive Dinge bevorstehen, dann wache ich um 2 auf und dann ist nichts mehr mit Schlafen. Ja. Und die Gedanken kreisen. Ja, und ich denke über alles Mögliche nach, über irgendwelche Probleme oder keine Ahnung. Vielleicht denkst du über, weiß ich nicht, Finanzen, Gesundheit, Beziehungsprobleme, was auch immer. Es sind ja oft die unerfreulichen Dinge, über die wir dann nachts nachdenken und Lösungen suchen, ja, und grübeln. Und das hier ist wieder ein fundamentaler Bauplan von Gott. Die Dinge, über die wir nachts nachdenken oder abends vorm Einschlafen, die graben sich ein. Es ist gerade, wenn du entspannt bist oder nachts, das sind die Dinge, die sich tief in deinem Kopf festsetzen, ja. Und darum ist es eigentlich so wichtig, so wie David hier, oder ich glaube andersrum gesagt, ich glaube David ist so ein großer Mann Gottes geworden, weil er eben nachts nicht über seine Probleme gegrübelt hat. Und die hatte er auch, wenn Leute ihn da umbringen wollten und alles nicht so geklappt hat. Er hatte seine Probleme. Ne? Aber wenn er nachts aufgewacht ist, er hat nachgesonnen über Gottes Wort. Und ich glaube, darin liegt eine ganz besondere Möglichkeit, nachts über Gott nachzudenken, wenn du nicht schlafen kannst. Wie würde dein Leben aussehen, wenn du diese Grübelzeiten ersetzt, darüber nachzudenken, wie sehr Gott dich liebt und am nächsten Morgen aufwachst und denkst, wow, das war aber doch eine gute Nacht. Bei mir ist es so, ich schaffe das nicht also vielleicht sagst du jetzt auch, ja Norm, das ist ja schön gesagt, aber man kann nicht einfach umswitchen. Ne? Wenn man einmal im Grübeln ist, diesen Schalter umzulegen, das funktioniert nicht so einfach. Ne? Und ich weiß, ich habe die gleiche Herausforderung. Aber man kann kreativ werden. Und es gibt ja diese alte Tradition, sich Dinge vorlesen zu lassen. Und heutzutage ist es so viel einfacher. Du schaltest einfach dein wenn du so ein technisches Gerät hast, hier einfach YouTube Psalm vorlesen und dann liest dir jemand in den schönsten Worten, du kannst dir die Stimme auswählen, die Sprache auswählen, du kannst dir Hintergrundmusik dazu machen, der liest dir jemand was vor. Ja, und dann ist alles, was du noch machen musst, ist, oder anders gesagt, es ist dann so viel leichter, die Aufmerksamkeit auf diese leisen, auf diese Worte zu richten, als auf die Gedanken, die deinen Kopf und dein Herz belasten. Obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir nicht mit fleischlichen Waffen. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern geistlich. Mächtig im Dienste Gottes, alle Gedanken, die sich gegen Gott auflehnen, gefangen zu nehmen. Dieses Gespräch mit Ralf hat in mir den Hunger geweckt nach Gottes Wort. Also wirklich wieder neu reinzutauchen. Ich habe diesen Hunger gespürt. Den nächsten Morgen nach diesem Gespräch, ich kriege immer so eine E-Mail mit zwei Tageslosungen, lese ich meine Tageslosung und ich dachte, ich kipp vom Stuhl. Das schickt mir Gott am nächsten Morgen nach diesem Gespräch mit Ralf, schickt er mir Amos 8, Vers 11. So, Amos 8, Vers 11. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da sende ich Hunger ins Land. Nicht einen Hunger nach Brot und nicht einen Durst nach Wasser, sondern danach die Worte des Herrn zu hören. Ein Hunger danach, die Worte des Herrn zu hören. Den schickt Gott. Spürst du diesen Hunger? Vielleicht spürst du ihn nicht, aber deine Seele hat diesen Hunger. Die hat diesen Hunger danach, Glauben, Vertrauen zu haben, dass da mehr ist als diese Welt. Die hat diesen Hunger danach, nach einer Hoffnung, dass Dinge gut werden, dass Beziehungen heilen, die du heute gar nicht mehr denkst, dass sie heilen könnten. Und sie hat Hunger danach, deine Seele, geliebt zu sein. Unbedingt, egal was du getan hast, selbst die tiefsten schwarzen Flecken deiner Seele wollen geliebt werden. Die haben diesen Hunger danach, die haben gerade diesen Hunger danach, geliebt zu sein. Deine Seele hat Hunger. Und du musst nicht hungern. Du kannst ihr was zu essen geben. Niemand auf dieser Welt muss mehr hungern. Wir können guten Mutes sein, denn wir haben Gottes Wort. Amen.